Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, und zwar Astronomie-Spezial mit Ruth Grützbauch. Hallo Ruth.
Hallo.
Heute der unsichtbare Septemberhimmel. Sozusagen der Leistungskurs unseres Grundkurses, genau, aus dem letzten Jahr. Also wir gucken in den Nachthimmel, obwohl wir müssen auch gar nicht mehr in den Nachthimmel gucken, weil tagsüber sehen wir ja auch nichts am Himmel.
Ich sehe schon, du bist ein bisschen verwirrt.
Ja, genau. Was genau werden wir jetzt machen in der neuen Serie?
Also er oder sie, der nicht verwirrt ist, hat es nicht verstanden. Genau, das ist das Prinzip. Also ich habe mir gedacht, dass wir uns einfach mal die spannenden, richtig spannenden, unsichtbaren Dinge, die da so am Himmel abgehen, ohne dass wir sie sehen können, anschauen. Also anschauen, ne? Wir schauen sie uns eben nicht an, sondern wir sprechen drüber. Und bevor wir uns hineinstürzen in den unsichtbaren Septemberhimmel, habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich ganz gut, wenn wir mal irgendwie ein bisschen so eine Begriffsklärung machen, oder? Damit wir überhaupt wissen, was soll denn das eigentlich heißen?
Weil meinst du, was ist der Unterschied zwischen einem Planeten, einem Stern und einem Mond, oder wie meinst du?
Nein, die sind ja alle sichtbar.
Ach ja, stimmt.
Mehr so, was meinen wir mit unsichtbaren Dingen, ne? Weil es ist, ich meine, im Grunde ist ein sehr weit gefasstes Thema. Könnte ja eigentlich alles sein. Unsichtbar.
Und mit dunkle Materie.
So. Na, zum Beispiel, genau, das ist schon eins davon. Oh, du greifst schon wieder vor.
Verzeihung, ich.
nein, darf's natürlich. Ich habe mir irgendwie.
Lass einfach nur alles rauströpfeln, was in meinem Kopf noch an Resten vorhanden ist. Ja.
Was es nach dem Sommer irgendwie noch überlebt hat. Ja. Ich habe mir gedacht, wir gehen das systematisch an. Und es gibt ja eigentlich, also so wie ich mir das überlegt habe, vielleicht fällt dir noch mehr ein, vier Möglichkeiten, grundlegende Möglichkeiten, warum etwas unsichtbar sein kann. Oder warum etwas unsichtbar ist.
Die starke Kraft, die schwache Kraft, die elektromagnetische Kraft und die Gravitation.
Na gut, es sind irgendwie so immer die vier Musketiere, die vier Naturkräfte. Vier ist eine schöne Zahl, ich weiß auch nicht. Na, manchmal sind es auch nur drei. Trilogien sind auch sehr beliebt. Aber vielleicht gibt's ja noch mehr Optionen. Aber ich habe mir gedacht, wenn du sagst elektromagnetische Kraft, das ist schon mal ein Ding, na, das ist ja das Sichtbare.
Ja.
Also, ja, über die redet man dann jetzt nicht mehr so. Also schon auch, aber naja. Möglichkeit eins, die einfachste und eigentlich langweiligste Möglichkeit. Also ich habe so ein bisschen von langweilig nach spannend gereiht, die Möglichkeiten. Ja. Und die erste Möglichkeit, warum etwas unsichtbar sein kann, ist natürlich, dass es einfach nicht gibt.
Na. Ja, okay, aber dann gibt's das ja auch nicht, dann brauchen wir auch nicht drüber zu reden, oder?
Die Plejadier oder die Aldebaraner so Dinge, ne? Es gibt sehr viele Dinge, die Leute dann auch immer so ein bisschen in Frage stellen, ob es das nicht vielleicht doch gibt, obwohl man es ja nicht sehen kann, ne? Deswegen habe ich mir gedacht, man muss vielleicht auch kurz behandeln, so Teekannen, die um die Sonne kreisen, oder Einhörner, die durch unsere Wälder streifen, und wir haben sie halt einfach noch nicht gesehen.
Die,
ne?
Abwesenheit des Beweises ist nicht der Beweis der Abwesenheit.
Richtig, so ist es. Genau. Und das ist, ich habe mir gedacht, ja, da kann man natürlich über sehr viel reden, aber im Grunde sind das eigentlich eher langweilige Dinge, weil da kann man endlos drüber reden, genau, ob es das Zeug gibt oder nicht, und man wird es nie beweisen können.
Was könnte Oumuamua gewesen sein? Genau. Ja, ja.
Also das ist eine Ausnahme, weil da glaube ich ja immer noch, dass es ein Raumschiff war. Nicht weiter sagen. Aber im Grunde habe ich mir gedacht.
Du hast starke Indizien dafür.
Eher nicht, aber ja. Im Grunde habe ich mir gedacht, ist das irgendwie das Unsichtbare, das wir uns wahrscheinlich jetzt nicht weiter anschauen werden.
Obwohl es ja eigentlich mal eine eigene Sendung wäre, wo wir uns über all diesen Quatsch lustig machen. Das wäre, gucken wir mal, machen wir vielleicht mal so eine Bonusfolge irgendwann. Gegen Geld oder so.
Wer würde denn dafür Geld bezahlen?
Oh, es gibt genug Bekloppte. Also,
so. Ach so, du meinst, dass wir uns irgendwie ein paar Leute einladen, die dann
das natürlich
von
auch
ihren
ganz schön. Hast du eigentlich,
Theorien unter Anführungszeichen berichten? Ne?
Kennst du eigentlich diesen Typen mit dem Perpetuum mobile? Wie hieß der? Weißenbusch oder so ähnlich?
Weißen Buch. Nee, aber da gibt es sehr viele Typen mit
Bebe. Ja, aber es gibt so einen, der ist recht prominent und ist seit vielen Jahren unterwegs und erzählt, er hätte ein Perpetuum mobile anhand des Kapillareffektes gebaut und sowas alles. Und da gab es gerade ein Feature im Radio mit dem Typen. Also dadurch komme ich da drauf. Sehr, sehr lustig.
Ja.
Also sehr,
ja. Und war spannend wahrscheinlich, oder?
Ich bin drüber eingeschlafen. Ich muss mir nochmal runterladen und nochmal anhören. Also, aber der Anfang war schon spannend. Also ich habe mich sehr amüsiert, ja.
Ja. Naja, vielleicht, wenn es sich irgendwie ergibt, machen wir entweder mal eine unsichtbare Dinge, die es nicht gibt, Spezialfolge, oder genau. Wir streuen immer wieder mal so ein bisschen ein Ding ein, das es nicht gibt.
Und das vielleicht doch Weltall irgendwie nicht so. Gibt, großartig.
Genau, Dinge, die es im Weltall nicht gibt. Nein, das ist ein viel zu riesiges Thema. Lassen wir es lieber sein.
So.
Schauen wir mal. Egal. Zweite Möglichkeit. Dinge, die unsichtbar sind, weil sie einfach zu weit weg sind und deswegen zu klein und zu lichtschwach. Ne?
Ich wollte gerade sagen, zu klein nicht unbedingt, aber zu wenig Licht aussenden, als dass es noch bei uns ankommen würde. Gebündelt genug, oder? Also ja eigentlich nur eine Frage der Bündelung dieses Lichts, oder?
Genau, also zu klein in Wirklichkeit natürlich nicht, aber Dinge, die sehr weit entfernt sind, erscheinen natürlich sehr klein am Himmel. Und drum braucht man ein Teleskop, um sie zu vergrößern, ganz klar. Und auch, um das Licht zu sammeln. Ne? Teleskope machen ja diese beiden Dinge. Sie sammeln Licht und sie erhöhen das Auflösungsvermögen, also sie vergrößern das Bild. Ne? Mhm. Und das sind irgendwie die Dinge, ja, von denen es auch jede Menge gibt. Ja. Das ist natürlich eigentlich fast alles in der Astronomie ist ja
und
zu weit weg
es wird
zu
vor
klein
allen immer
und
mehr.
Zu lichtschwach.
Wird immer mehr auch, oder?
Wenn
das
wir
Universum expandiert,
können, genau,
ja,
wird jede Sekunde um 300.000 Kilometer größer das beobachtbare Universum.
Das heißt aber doch auch gleichzeitig, dass die Dinge, die am Rande des Universums liegen, über den wir ja auch nochmal reden können, zunehmend unsichtbar werden müssten.
Wieso?
Weil je weiter weg sie sind, desto mehr Streuung deren Licht oder deren elektromagnetische Strahlung.
Ach so, dass sie quasi schwächer und schwächer
genau,
werden.
Genau, erscheinen. Genau.
Ja, genau, erscheinen. Ja, es ist aber auch so, dass das ist auch ein ganz interessantes Thema eigentlich. Na, es ist ja alles nicht ganz so linear, ja. Also es ist nicht so, dass ich einfach, wenn ich weiter hinausschaue, dass die Dinge einfach linear weiter weg sind und kleiner und kleiner und kleiner und lichtschwächer und lichtschwächer und lichtschwächer werden. Ne? Es ist ja so, dass wenn man weit genug zurückschaut in die Vergangenheit, dann das Universum ja auch irgendwann viel kleiner war, ja, also wir schauen.
Viel kleiner ist gut, ja.
Ja, ganz klein war irgendwann, ja. Wir schauen hinaus an quasi den Rand, was du gerade angedeutet hast, den Rand des beobachtbaren Universums, ja. Mhm. Und der ist natürlich da irgendwie weit von uns weg und weit draußen, aber gleichzeitig ist er auch früher, klarerweise, ja.
Und ja.
Irgendwann einmal kommt man dann zu dem Punkt, wo ich zwar weiter rausschaue, das Universum aber, eben weil ich früher hinschaue, ja, das Universum schon viel kleiner war damals und deswegen die Dinge wieder ein bisschen größer werden, die Dinge, die Galaxien, ne, sind eigentlich dann nur mehr Galaxien, die man da sieht, die werden dann einfach wieder, die werden wieder ein bisschen größer am Himmel, die erscheinen wieder ein bisschen größer. Das heißt, das ganz frühe Universum ist dann eigentlich gar nicht mehr so schwer zu beobachten in dem Sinn von zu klein, ja? Sondern ja, da sind dann andere Beobachtungsprobleme, die da dazukommen.
Mit was für einer Geschwindigkeit dehnt sich das Universum eigentlich aus? Ist das auch Lichtgeschwindigkeit? Nee, ne?
Ah, also eine sehr gute Frage. Die Expansionsgeschwindigkeit, die hängt vom Abstand ab, also von der Größe, Größe des Raums, die ich mir anschaue.
Rotverschiebung, ne? War da so ein,
Und die Rotverschiebung ist quasi die Ursache, die Folge, ja? Die Expansion ist die Ursache der Rotverschiebung, die Rotverschiebung ist die Folge von der Expansion. Und die Geschwindigkeit selber, das ist eine Geschwindigkeit pro Raumeinheit, ja? Also wenn ich mir einen kleinen Raumwürfel anschaue, dann expandiert der nicht so schnell wie ein riesiger Raumwürfel, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Und die Geschwindigkeit ist 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec.
Parsec ist was?
Parsec ist eine Einheit, die das sind ein bisschen mehr als 3 Lichtjahre.
Okay. Warum also, ein bisschen mehr als 3 Lichtjahre? Also warum hat man das ausgerechnet so festgelegt? Ist das sowas wie so imperiale Schwachsinnsmaße, so Fuß und Meile und so?
In der Astronomie gibt es ja viele Schwachsinnsmaße.
Okay.
Das Parsec ist eigentlich eine halbwegs vernünftige Einheit. Es ist so, dass das Parsec, also Parsec ist ja Kurzform für Parallaxensekunde.
Ah.
Also da geht es um die scheinbare Bewegung eines Objekts am Himmel, diese Parallaxe. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Das ist wieder ein ganz anderes Phänomen. Wenn man einen Stern, der ein Parsec von uns entfernt ist, am Himmel beobachtet, dann hat der eine Parallaxe von einer Bogensekunde.
Mhm.
Einer Sekunde. Also, und diese Parallaxe, die kommt durch die Bewegung der Erde um die Sonne, weil ich, wenn die Erde auf der einen Seite der Sonne ist, hinschaue, dann scheint der Stern ein bisschen weiter drüben zu stehen. Und ein halbes Jahr später, wenn die Erde auf der anderen Seite ist, hat er sich um diese Parallaxe eben scheinbar bewegt. Ja? In Wirklichkeit ist das nur unser Blickwinkel.
Mhm.
Und je weiter etwas weg ist, desto kleiner ist diese scheinbare Bewegung, ne?
Vor dem
noch viel weiter entfernten Hintergrund. Und so ist halt dieses Parsec quasi durch diese scheinbare Bewegung definiert. Ne?
Gut.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu verwirrend.
Ja, ich mache einfach Wikipedia-Links in die Shownotes, genau. Kann dann alle selber nachlesen und gut ist.
Im Grunde, ich weiß nicht, warum sich das Licht ja irgendwie nicht so durchgesetzt hat in der extragalaktischen Astronomie, also wenn es um Galaxien und so weiter, weit entfernte Dinge da draußen geht, verwendet man eigentlich fast immer Parsec. Und da sind es halt dann schon immer diese Mega-Parsec, Mega-Millionen, ne? Also
da werden die Zahlen kleiner, das ist halt vielleicht einfach auch angenehmer zu reden drüber.
Es ist aber in Wirklichkeit nur ja ein Faktor 3, also man könnte Mega-Lichtjahr sagen stattdessen. Aha. Aber irgendwie hat sich dieses Mega-Parsec eingebürgert als Entfernungseinheit, obwohl natürlich eine Galaxie überhaupt keine Parallaxe mehr hat. Klar, die ist so weit weg, dass da bewegt sich gar nichts mehr. Also eigentlich ist es dann nicht wieder so sinnvoll, wenn ich es mir jetzt überlege.
Einigen wir uns auf imperiale Maße. So,
whatever.
Grund 3 für Unsichtbarkeit.
Also wir hatten zu weit weg, zu klein. Und das sind irgendwie eigentlich fast alle Sachen. Ja, also alles, was irgendwie die meisten Sterne und alles, was weiter als unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie, entfernt ist.
Mhm.
Das ist quasi unsichtbar aus dem Grund 2. Ja? Das heißt, da können wir uns viele schöne Objekte aussuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts, wo wir dann drüber reden. Ich habe es mir leicht gemacht. fast alles. Okay. Und dann gibt's noch die riesige Kategorie Nummer 3, wo eigentlich fast noch mehr Dinge drunter fallen als schon die meisten astronomischen Objekte aus Kategorie 2. Und zwar, das sind Dinge, die wir nicht sehen können, weil sie kein sichtbares Licht ausstrahlen, sondern eine unsichtbare Farbe, eine andere Wellenlänge.
Infrarotgedöns.
Genau. Und Radio und Mikrowellen. Gibt es
eigentlich auch irgendwas, was ultraviolett vor sich hin strahlt und wir es deshalb nicht sehen können? Oder?
Oh ja.
Ja.
Also das ganze elektromagnetische Spektrum, so nennt man ja diese ganzen unsichtbaren Farben, ist sehr gut vertreten da draußen im Weltraum. Ja. Mhm. Also wir sehen diesen mini kleinen sichtbaren Bereich eigentlich. Wenn man sich das irgendwie so vorstellt als quasi als Linie, auf der die ganzen, Spektrum, ja, auf der die ganzen Wellenlängen da aufgetragen sind, ist das, was wir sehen, der Regenbogen, irgendwie so in der Mitte, mehr oder weniger,
ja.
und mini klein, ja. Also wir sehen die meisten Dinge, die da draußen passieren, nicht. Ja, auch wenn sie ganz nah an uns dran wären, könnten wir sie mit unseren Augen nicht sehen, weil sie einfach eine unsichtbare Farbe. Aber wenn es
nah genug ist, würde man die Wärmestrahlung dann wiederum abkriegen.
Das stimmt, genau. Infrarot ist ja etwas, was wir zwar nicht sehen, aber doch wahrnehmen können, ja, als Wärme auf unserer Haut. Ja, da hat sich irgendwie unsere Haut so entwickelt, dass sie diese Infrarotstrahlung auch quasi detektieren kann eigentlich. Ja. Aber nicht mit unseren Augen. Ja. Und das sind eigentlich im Grunde, weil du fragst, ob es auch UV-Strahlungsobjekte gibt da draußen. Im Grunde geht es da eigentlich nur um die Temperatur von etwas. Ja. Also das, was wir sehen mit unseren Augen, ist Sternentemperatur, Sternenlicht. Ja. Also unsere Augen haben sich da halt mit der Sonne gemeinsam entwickelt natürlich, ja, weil die Sonne strahlt alles an, was es auf der Erde gibt. Und darum sind unsere Augen auf dieses Sternenlicht, auf diese Temperaturspanne, die eben Sterne haben, optimiert. Ja.
Würde in einem anderen Sonnensystem mit in einem anderen Spektrum strahlenden Stern sich ein anderes Auge entwickelt haben oder würde sich da gar kein Auge entwickelt haben? Also würden die Außerirdischen dann halt Infrarot oder Ultraviolett sehen können?
Das ist durchaus möglich, ja. Es ist halt auch, es hängt natürlich auch mit der Größe der Wellen zusammen. Aha. Also wenn man größere Wellen hat, braucht man auch einen größeren Detektor, damit die Wellen da quasi hineinpassen, sagen wir mal so. Ja, also Infrarot wäre auch noch kein Problem, weil Infrarotwellen sind ja nicht so viel größer als optisches, sichtbares Licht. Aber wir könnten nie Radiowellen sehen, zum Beispiel, weil die sind von ein paar Zentimeter über ein paar Meter bis sogar Kilometer groß. Ja, das heißt, um eine Radiowelle von irgendwie 21 Zentimetern Wellenlänge zu sehen, bräuchte ich irgendwie 40 Zentimeter große Augen. Ja.
Kommt ein Zyklop zum Auge, genau. Arzt, ja.
Heißt natürlich nicht, dass es irgendwie außerirdische Lebensformen gibt, die natürlich auch größere Augen dann hätten. Ja, klar. Aber es ist bei Sternen ist ja die Range jetzt nicht so riesig. Ja? Also es gibt Sterne, die strahlen hauptsächlich im UV-Licht. Mhm. Das sind die heißen Sterne. Und dann gibt es die Sonne ist quasi so in der Mitte. Ne? Und dann gibt es die kühleren Sterne, oder nennen wir sie eher weniger heißen, weil sie sind immer noch sehr heiß. Ja? Kühl ist da nichts bei Sternen. Die weniger heißen Sterne, die strahlen dann eher im Infrarotbereich. Ja? Also wenn man zum Beispiel so einen kleinen rötlichen Stern, die heißen ja rote Zwerge, ne? Wenn man die hernimmt. Da gibt's ja auch schon ganz viele Planeten da draußen, die um so einen roten Zwerg kreisen, die man entdeckt hat, Exoplaneten. Ne? Mhm. Und da könnte sich Leben entwickeln. Und die könnte ich mir vorstellen, dass die dann in einem leicht anderen, leicht ins Infrarot verschobenen Wellenlängenbereich irgendwie ihr sichtbares Maximum
quasi haben. Ihr Unwesen treiben, ja.
Ja, genau. Ja, also im Grunde ist es, ich meine, ein Stern wird nie im Radiobereich sein Strahlungsmaximum haben. Dafür sind diese Wellen zu lang. Und das sind dann wieder ganz andere Dinge. Ja, aber im Grunde geht es um die Temperatur. Ja. Sterntemperatur ist sichtbar und Infrarot und ein bisschen UV. Ja, also das ist so die Stern Range und es gibt aber noch ganz viele andere Dinge da draußen natürlich, die keine Sterne sind, ja. Und das sind all diese Dinge, die wir eben in diesen anderen Wellenlängen durchaus auch beobachten können. Mit Radioteleskopen und so weiter, Röntgenteleskopen, das andere Ende, ne? Also zum Beispiel interstellare Gaswolken, ja. Das ist das häufigste Element im Universum, Wasserstoff, ja, das da draußen herumschwebt, das strahlt im Radiobereich. Glücklicherweise, ne? Weil sonst wäre es, sonst würden wir gar nicht wissen, dass, wenn wir Radioaugen hätten, dann wäre alles super hell die ganze Zeit, ja. Genau, ja. Aber es ist sehr praktisch, dass dieser Wasserstoff im Radiobereich strahlt, weil sonst würden wir gar nicht wissen, dass es diese Wolken da draußen gibt. Ne? Mhm. Oder Staub, ja. das, was Astronomen gemeinhin als Staub bezeichnen, einfach alles, was alle Elemente schwerer als Helium. Ne?
Ja. Das ist okay.
Wir machen es uns leicht, wie immer. Genau, und dieser Staub.
Ernsthaft, alles,
Beispiel,
was schwerer ist als ja. Helium, ist Staub?
Ja, also naja, nicht ganz. Eigentlich alles, was schwerer ist als Helium, wird eigentlich als Metalle bezeichnet.
Okay.
Macht auch nicht so viel Sinn. Naja, macht schon Sinn, weil ja die riesengroße Mehrheit im Universum aus Wasserstoff zusammengesetzt ist, besteht. Und dann ist noch, also ist irgendwie so 3/4 Wasserstoff und knappes 1/4 Helium und dann ein paar Prozent anderes Zeug. Und dieses andere Zeug, das sind eben die Metalle. Staub sind dann eher die chemischen Verbindungen, so einfache Moleküle und so. Ja. Also das sind dann keine Metalle mehr, sondern Staub. Ja. Und da gibt es ja auch jede Menge davon, da draußen im Universum. Und den könnten wir auch nicht sehen. Also den können wir schon sehen, aber nur deswegen, weil er Licht blockiert. Ja. Also der erscheint uns dunkel, schwarz quasi. Ja. Das ist auch das, was wir sehen, wenn wir die Milchstraße anschauen. Dieses so helles Band, das sich über den Himmel zieht, aber in der Mitte dieser Scheibe, genau in der Mitte dieses Bandes, ist es dunkel.
Ja.
Und das ist dieser ganze Staub, der das Licht blockiert. Ja, das heißt, das ist auch, der Staub macht viele Dinge unsichtbar. Im Infrarotbereich aber, da strahlt dieser Staub, wegen seiner Temperatur eben. Ja.
So, das heißt, der macht es aber auch unsichtbar, weil man nicht durchgucken kann.
Genau.
Könnte man
unsichtbar, weil man nicht
durchgucken?
Durchgucken kann, aber er strahlt, man kann im Infraroten ein bisschen durchschauen.
Ja.
Und er strahlt auch selber, also er gibt wirklich elektromagnetische Strahlung, eine Art von Licht ab, eben im Infraroten und Submillimeterbereich. Das geht schon ein bisschen in Richtung Radiostrahlung, ja, einfach weil diese Staubwolken extrem kalt sind und drum halt längere Wellenlängen abstrahlen, ihre Energie abstrahlen. Ja. Das heißt, dieser Staub, der absorbiert das Licht von den Sternen, das heiße Licht quasi, und strahlt dann nachher seiner kalten Temperatur entsprechend im Infrarot- und Submillimeterbereich wieder ab. Und das können wir auch beobachten, ne? Mit Infrarot- und Submillimeter-Teleskopen. Was sehr praktisch ist, weil in diesen Staubwolken passiert sehr viel spannendes Zeug. Ja? Da entstehen ja die Sterne.
Wollte gerade sagen, ja.
Also das ist nicht einfach nur, oh, da liegt ein bisschen Staub rum in der Ecke, sondern da passieren extrem spannende, oder da passiert eigentlich sehr viel. Ja? Alle Sterne entstehen in solchen riesigen Staubwolken. Das heißt, der Prozess der Sternentstehung ist ja eigentlich auch unsichtbar für uns, ja, weil er verhüllt ist von diesem Staub. Und Nummer 4, das finde ich, ist jetzt eigentlich die spannendste Kategorie.
Also das, worüber wir die Sendungen machen werden?
Oder zumindest, worüber wir zumindest heute noch ein bisschen reden werden.
Okay.
Und vielleicht auch. Also ja, ist halt auch eine große Kategorie. Es wird immer größer und immer mehr. Und das ist das, was du auch am Anfang schon angesprochen hast gleich. Das wirklich unsichtbare Zeug. Also nicht nur Dinge, die wir mit unseren Augen nicht sehen können oder die zu dunkel sind oder zu weit weg, sondern Dinge, die tatsächlich komplett unsichtbar sind.
Aber das ist ja die dunkle Materie.
Und das ist zum Beispiel die dunkle Materie. Ja.
Wie zum Beispiel? Also, da gibt es noch mehr von?
Naja, es gibt andere Dinge, die auch unsichtbar sind. Man könnte zum Beispiel schwarze Löcher da dazu zählen. Ja. Es ist ja, also schwarze Löcher sieht man ja auch im Röntgen- und Radiobereich. Aber was man da sieht, ist nicht das schwarze Loch selber, oder was man da detektiert, ne, ist nicht das schwarze Loch selber, sondern das Zeug, das um das schwarze Loch herumfliegt,
ja, okay,
und gerade verschluckt wird. Ja. Aber das schwarze Loch selbst, das, was quasi in der Mitte drinnen ist, dieses absurde Objekt, das ist eigentlich auch einfach unsichtbar. Es ist nicht ganz so unsichtbar wie dunkle Materie. Wenn du einen Klumpen dunkler Materie vor deinem Gesicht schweben hättest.
Ja.
Jetzt gerade, ungefähr dort, wo dein Computerbildschirm ist.
Ja, hab ich. Hm?
Du würdest das nicht merken. Ja?
Auch nicht daran, dass irgendwie drumherum irgendwas krumm wäre?
Nein, eben nicht. Aber das ist ja, genau das,
sie
der
müsste
Unterschied.
Ja, die müsste ja eine sehr große Masse haben, um irgendwas zu krümmen. Ne?
Genau, das ist auch der Unterschied zu den schwarzen Löchern. Wenn du ein schwarzes Loch direkt vor deiner Nase hättest, nehmen wir mal an, eins, das klein genug wäre, um dich nicht gleich irgendwie in deine Einzelteile zu zerlegen, dann würdest du da möglicherweise, wenn du ganz genau schaust und wenn es nicht ein tatsächlich mikroskopisch kleines schwarzes Loch ist, würdest du da diese Krümmung des Raums rundherum sehen. Ja? Das schwarze Loch wirkt durch seine konzentrierte Masse eben wie eine Linse. Ja? Es verbiegt den Raum und verbiegt damit das Licht rundherum. Das heißt, du könntest zwar das schwarze Loch selber nicht wirklich sehen, aber du könntest sehen, dass da sich irgendwas Seltsames drumherum abspielt.
Ja.
Bei der dunklen Materie geht das nicht, weil die ist nicht so konzentriert. Ja, das ist der Unterschied. Eigentlich gibt es einen Klumpen dunkle Materie in dem Sinne nicht.
Aha.
Weil dunkle Materie nicht wirklich zusammenklumpt.
Wie viel der Materie im Universum ist dunkel?
Die große Mehrheit. Also ungefähr, kommt drauf an, ist ein bisschen unterschiedlich verteilt, aber sagen wir mal ungefähr so 10-mal so viel. Also es ist bei weitem wesentlich mehr dunkle Materie da, anscheinend, als sichtbare.
Okay. Und die verteilt sich gleichmäßig?
Nein, auch nicht ganz. Also die ist zwar nicht so verklumpt in Sterne oder große Wolken, wie es jetzt normale Materie tut, ja. Die Klumpen, weil Klumpen an sich ist ja auch ein elektromagnetischer Prozess, ja. Dieses Aneinanderkleben bleiben von Dingen ist ja elektromagnetisch. Insofern kann die dunkle Materie das nicht, weil sie nicht auf elektromagnetische Kraft nicht reagiert. Ja?
Das heißt, sie muss gleichmäßig verteilt
sein. Die schwebt irgendwie so rum, ja. Sie ist aber doch ein bisschen, wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Galaxie anschaut, oder sagen wir, oder viel lieber noch eine noch größere Struktur, ja, einen Galaxienhaufen, viele Galaxien auf einmal, ne, sind auch die meisten Galaxien eher im Zentrum dieses Haufens. Da ist auch die dunkle Materie so verteilt, dass sie im Zentrum ein bisschen dichter ist als in den Außenbereichen. Ja.
Aha.
Aber nicht so dicht, dass es wirklich zu einer Konzentration in dem Sinne kommt oder zu einer Zusammenballung, zu einer Zusammenklumpung. Ja.
Okay.
Also die schwebt einfach so da in der Gegend herum und ist zwar dort, wo mehr dunkle Materie da ist, ist sie auch quasi konzentrierter, ja, weil sie sich ja auch selber anzieht, ja, dunkle Materie.
Also Gravitation, ach ja klar, muss sie ja, sonst wird sie ja nicht mit anderen, mit der sichtbaren, der hellen Materie wechselwirken. Ja.
Ja, genau. Und das ist auch die einzige Art und Weise, auf die sie wechselwirken. Ja.
Aber kann es eigentlich sein, dass wir, wenn wir die dunkle Materie irgendwann verstehen würden, dass wir dann vielleicht eine fünfte Kraft finden? Oder ist das einfach Gravitation, die halt vorhanden ist? Oder andersrum, kann es sein, dass die dunkle Materie einfach nur missverstandene Gravitation ist?
Naja, da bist du nicht der Erste, der sich das denkt. Es ist, gibt Theorien, die genau damit rechnen, ja, die genau das ausprobieren, die Beobachtungen damit zu erklären. Das ist ja auch seltsam, ja, dass der Hauptbestandteil des Universums soll ein Ding sein, von dem wir keine Ahnung haben, was unsichtbar ist, unberührbar, ja, undetektierbar irgendwie. Wir haben keine Ahnung, was es sein soll, ob es eine Art Teilchen ist, ob es was auch immer, ja, keine Ahnung. Und das ist natürlich sehr verstörend für viele Leute, weil kann man nicht einfach so stehen lassen, dass wir da die, den Großteil des Universums nicht verstehen.
Eine Zumutung ist das, ja.
Ist eigentlich schon, ne? Ja. Genau. Und dementsprechend haben natürlich Leute da die Vermutung dann in den Raum gestellt. Wäre es nicht einfacher, wenn da sich die dunkle Materie ja nur durch ihre Gravitationswirkung bemerkbar macht, dass mit der Gravitation selber da irgendwas los ist, ja, dass da irgendwas nicht stimmt in unserem Verständnis der Gravitation. Und diese Theorie ist die Mondtheorie, also nicht der Erdtrabant, sondern die Modified Newtonian Dynamics, also die modifizierte Newtonsche
Dynamik.
Ja.
Das ist aber doch, also das wäre doch die wesentlich elegantere Erklärung, oder?
Ja, das Problem ist nur, dass es um all die Beobachtungsdaten und die Indizien, die wir haben, dass es diese dunkle Materie geben muss, um all die irgendwie befriedigend zu erklären, ist diese Theorie dann nicht mehr einfach und elegant. Ja?
Okay.
Oder es passt irgendwie an allen Ecken und Enden nicht. Ja? Du musst ja, wenn du sagst, es ist einfach eine Gesetzmäßigkeit, die ich ändern muss. Ja, so wie zum Beispiel Einstein die Newtonsche Theorie der Gravitation schon erweitert hat auf hohe Geschwindigkeiten. Ja? Die Newtonsche Theorie stimmt, aber nur halt, wenn man sich nicht schnell bewegt. Wenn man sich sehr schnell bewegt, dann kommt die
Relativitätstheorie. Da wird man so komisch lang. Ja.
Genau, zum Beispiel. Ja? Und die Zeit vergeht nicht mehr. Ja, so
furchtbar.
Genau. Und genauso ist es eigentlich naheliegend, wenn man sich denkt, na ja, vielleicht muss man dann einfach noch irgendwie für große Entfernungen zum Beispiel da irgendwie eine Adaption anbringen, ja, weil diese dunkle Materie, die macht sich ja auch nur bei den riesigen Strukturen so richtig bemerkbar, ja.
Ja.
Genau. Das Problem ist aber, dass es irgendwie wenn du diese Gesetzmäßigkeit dann irgendwie einführst, diese Adaption, ja, diese Veränderung, sie haben da eine Art Grundbeschleunigung eingeführt, die quasi ab der man dann diesen Korrekturfaktor quasi anhängt an das Gravitationsgesetz, ja. Also du hast, wenn du eine riesige Struktur hast, einfach durch diesen Korrekturfaktor dann die Gravitationskraft, die ganz leicht anders wirkt. Ja? Und auf kleinen Distanzen und mit kleineren oder größeren Beschleunigungen in dem Fall, da wirkt es quasi, da merkt man das nicht, diesen Korrekturfaktor. Nur hast du dann halt etwas, was für alle Beobachtungen gelten muss. Ja? Also überall, wo du diese dunkle Materie siehst oder wo du Indizien dafür hast, muss diese Adaption quasi passen, ja, und muss gleich. Der Korrekturfaktor kann sich nicht jetzt beliebig ändern, ja. Und es passt aber einfach nicht ganz, ja. Also die dunkle Materie, es verhält sich nicht immer gleich, ja. Okay. Je nach Objekt, je nach Indiz, je nach Beobachtungsdaten ist es irgendwie ein bisschen anders und es ist mittlerweile schon ziemlich schwierig, das da anzupassen, ja, mit dieser Mondtheorie, diese Modifikation. Also es scheint nicht ganz so, es müsste dann einfach ganz viele unterschiedliche Korrekturfaktoren auch geben und so weiter und so fort. Ja,
ja, und dann wird
es
nicht mehr elegant.
Ist es dann nicht mehr, ja, genau. Und dann denkt man sich, naja, aber wozu dann, ne? Was macht's dann einfach?
Ja, aber was zum Teufel ist es denn dann, ne?
Ja, don't know. Na, ich glaube, man muss jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen damit leben, dass man mal Dinge noch nicht weiß und dass vielleicht hoffentlich bald jemand draufkommt. Ja?
Gibt es denn Ansätze oder Hinweise oder irgendwie was Hoffnung macht, dass jemand draufkommt oder stochern wir total im Nebel?
Naja, es gibt schon, also es gibt natürlich Theorien, was es sein könnte, ganz klar. Es gibt Vermutungen.
Ja.
Die wahrscheinlich erfolgversprechendste Theorie ist die, dass es doch ein Teilchen ist, ein Elementarteilchen, und zwar eins, das einfach extrem schwach mit anderen Teilchen interagiert. Ja? Ein Teilchen, das man einfach von dem sehr viel da ist, ja? Und das eine gewisse kleine Masse hat, aber das so wenig elektromagnetisch interagiert mit anderen Teilchen, dass wir es einfach nicht mit Licht beobachten können. Und ein gutes Beispiel, es gibt ja solche Teilchen, ja? Ein gutes Beispiel dafür ist das Neutrino.
Ja.
Die Sonne produziert, ich weiß nicht, wie viele Quintilliarden an Neutrinos, irgendwie jede Sekunde rauschen irgendwie ein paar Billionen Neutrinos durch deine Handfläche durch oder so. Ich meine, ja, absurd, Neutrinos. Das Problem ist nur, dass das auch nicht ganz zu den Beobachtungen passt, ja, dass Neutrinos sich leider zu schnell bewegen.
Aha.
Die sind ein bisschen zu chaotisch, diese kleinen Dinger. Was wir brauchen, ist kalte, dunkle Materie. Also etwas, was sich
langsam bewegt.
Was langsam ist, mehr oder weniger. Genau. Ja, um alle abkühlen. Beobachtungen zu erklären. Muss man halt einfach ein bisschen Eiswürfel genau. drauf. Nicht so schnell.
So wie im Atomkraftwerk halt, so ein Moderator.
Es ist wahrscheinlich dann doch eher ein anderes Teilchen als ein kaltgestelltes Neutrino.
Ja.
Und es gibt verschiedene Kandidaten, es könnte ein Teilchen sein, das heißt Axion. Das hat man sich irgendwann mal ausgedacht, weil die Existenz des Axions ein Problem in der Quantenchromodynamik lösen könnte.
Quantenchromodynamik?
Frag mich jetzt
bitte
nicht. Jetzt
gibst du es mir aber richtig dreckig, ne?
Ich selber. Keine Ahnung, es geht ja um irgendeine Symmetrieverletzung, ja. Das ist ja schon das meiste, womit ich da jetzt irgendwie rauskommen kann, aber, ja. Also, Theoretiker haben sich da etwas überlegt, was ihnen helfen würde, ein anderes Problem quasi zu lösen.
Ja.
Und es könnte dadurch, dieses Teilchen ist auch weakly interacting, ja, also interagiert nur sehr schwach. Würde passen für die Eigenschaften dieses Teilchens, aber man hat es bis jetzt noch nicht gefunden.
Tja.
Also das Teil gibt's vielleicht auch nicht. Man kann schon sehr gut sagen, wie dieses Axion nicht aussieht.
Aha.
Also man hat, klingt ja, jetzt
ist ja schon mal
nicht
gut.
So also, useful, aber es ist gut, ja genau, ja, weil das sind Constraints, ne? Kann
ja
man sagen, so ist es nicht, ja. Und das ist eigentlich super, ja. Also so kommt man ja auch auf die meisten Dinge drauf, indem man zuerst gesagt hat, so geht's nicht, probieren wir was anderes, ja?
Ja.
Oder man schränkt die Möglichkeiten ein, ja? Aber ja, der große Durchbruch lässt noch auf sich warten, ja? Eine Möglichkeit, eine ganz andere Möglichkeit, die auch im Raum steht, sind diese primordialen schwarzen Löcher.
Aha.
Weil eben, wie gesagt, ne, schwarze Löcher sind ja auch mehr oder weniger irgendwie eine Art dunkler Materie. Man sieht sie nicht, sie interagieren, ja, sie lassen kein Licht raus, ja, sie interagieren nur durch ihre Gravitationswirkung mit ihrer Umgebung. Also es passt eigentlich. Problem, man würde sie sehen, wenn sie sehr viel Masse haben. Sie würden ja durch diese Linsenwirkung sich verraten. Aber diese primordialen schwarzen Löcher, primordial, weil sie ganz am Anfang des Universums im Urknall entstanden sind, anscheinend, möglicherweise, potenziell, ja. Und wenn es da große Mengen davon gibt, die sind ganz klein, ja, die sind mikroskopisch.
Okay.
Und wenn es da große Mengen davon geben sollte, was möglich wäre, unter bestimmten Umständen, man kann sie mit gutem Willen ganz gut in die Urknalltheorien so hineinquetschen, ja, dann könnten die zumindest einen Teil dieser dunklen Materie quasi erklären, ja, diese primordialen schwarzen Löcher. Das Problem ist auch nur, dass die ebenso fast unmöglich zu beobachten sind.
Ah.
Und
auch nicht indirekt.
Auch nicht so recht indirekt, weil die sind so klein, dass du einfach dann, dass die auch dann gar keine, dass diese Linsenwirkung
wenn die Kilometer weg ist, wäre, ist die, kannst du die Wirkung nicht mehr sehen.
Nix.
Ja, okay.
Genau. Und drum ist es dann auch irgendwie, wenn es von denen sehr, sehr viele gäbe, dann könnte es sein, dass, und es gibt halt dann jetzt verschiedene Gruppen an Theoretikern und Beobachtern, die sich da ein bisschen streiten und sagen, ja, unter den und den Voraussetzungen würde es doch noch passen. Und andere sagen, nein, nie im Leben, die sind so und so sicher nicht, weil sonst hätten wir sie schon gesehen. Und da wird gerade noch gestritten. Hm. Aber ja, auch eher nicht. Also vielleicht erklären diese mini-schwarzen Löcher einen kleinen, kleinen Teil der dunklen Materie, sagen wir mal so. Aber ziemlich sicher nicht alles.
Ja. Okay.
Ja, die dunkle Materie. Ein Ding gibt's noch. Du wirst lachen, worüber ich eigentlich reden.
Ich denke die ganze Zeit, gleich fragst du, worüber wir heute eigentlich reden, genau.
Laber.
Der Laber-Podcast, genau, das Universum ist voller Laberei.
Total, das stimmt, ja. Gravitationswellen, das ultimative unsichtbare Ding. Ja? Also wir haben jetzt quasi über Objekte gesprochen,
ja,
die unsichtbar sind oder zu weit weg oder eben in einer anderen Wellenlänge strahlen. Ja? Aber es gibt auch diese unsichtbare Art von, naja, es ist keine Strahlung, aber es sind Wellen, diese unsichtbare Art von Wellen, die uns extrem viel über das Universum verraten können, die Wellen im Raum selber, ja, also nicht Lichtwellen, die sich quasi durch den Raum zu uns bewegen, Wellen aus elektrischen und magnetischen Feldern, sondern Wellen im Raum selbst, der Raum wie
bewegt, genau. Und,
ja.
Wobbelt,
genau, ja. Und das ist eigentlich das Fenster, neues Fenster, ja, zum Universum. Das
ist die große Entdeckung dieses Jahrtausends bisher, hat, oder?
Bisher auf jeden Fall.
Ja, klar.
Das Jahrtausend ist noch jung, aber ja. absolut. Und das, der Grund, warum ich darüber heute in dieser Folge reden wollte, ist,
weil du einen eigenen Gravitationswellendetektor in deinem Hinterhof nicht.
Da bei mir draußen, da wäre nicht genug Platz.
Aber was ich so krass finde, ist, dass sie, LIGO war es, glaube ich, ne?
Genau.
Zum ersten Mal eine Gravitationswelle gesehen haben und ab dem Moment wussten, wonach sie gucken müssen und seitdem ständig Gravitationswellen sehen. Das finde ich so cool. Also
die ganze
Zeit,
ja.
Dieses, weißt du, du machst jahrelang, rechnest du und denkst und machst und baust und kalibrierst und schieß mich tot. Und auf einmal macht's Klick und es ist, als hätte jemand das Licht angemacht. Das finde ich die absolut faszinierende Geschichte der Gravitationswellen. Ja.
Und das Lustige ist ja, dass diese erste Detektion noch gemacht wurde, bevor das Ding eigentlich so richtig in Betrieb war.
Nein.
Es war quasi noch nicht einmal richtig aufgedreht und schon bam.
Huch.
Ja. Und ja, diese erste Detektion, die war nämlich im September. Tada! Hier haben wir unsere September-Connection. Im September 2015 war das.
Okay.
Am 14. September 2015. Und darum heißt das Ding auch GW 150914, weil es eine Gravitationswelle ist, die zu dem Datum detektiert wurde. Und das Lustige ist ja, dass der Detektor, dieser LIGO-Detektor, dieses riesige Interferometer, damals noch im Engineering-Mode war. Mhm. Also es war schon aufgedreht, aber es war noch Plink, im Test-Modus.
Schneiderei, was haben Sie getan?
Genau so, ja. Und sie haben drum, es wäre erst 3 Tage danach in den richtigen Observational Mode irgendwie umgeschaltet worden, ja. Und drum haben sie ja bei der ersten Detektion, also da ist dann auch gleich ein automatisches Warnsignal irgendwie angegangen, so yeah, yeah, wir haben was entdeckt.
Das Wow-Signal, ja, genau.
So in die Richtung, ja. Und die Leute irgendwie so, was haben die Ingenieure schon wieder da durchgejagt durch unseren Detektor. Und im ersten Moment war noch ein bisschen eine Verwirrung, oder sogar die ersten paar Stunden, Tage wahrscheinlich, ein bisschen eine Verwirrung, ob nicht doch irgendjemand sich da blöd gespielt hat, ja. Oder irgendjemand einen Testlauf von irgendwas da vollführt hat, ohne den anderen Bescheid zu sagen oder so, ja. Genau, ja.
Das bisschen, war zu, bisschen natürlich getrollt, weil man hier dran wackelt. Ja, voll.
Ich meine, natürlich, wenn du sowas entdeckst, ich meine, da möchtest du nicht dann in einer zweiten Pressekonferenz nachher zugeben müssen, dass irgendjemand einen Schraubenschlüssel fallen hat lassen oder, ja. Aber genau, es war Engineering, es war noch im Engineering-Modus und also es war sofort, es war quasi noch bevor es so richtig aufgedreht war, war schon die erste Detektion da. Mhm. Ja. Also es ist echt faszinierend und es hat viel besser funktioniert als erwartet und es ist, ich meine, es ist wieder mal so ein wunderbares Beispiel für die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert oder funktionieren sollte im Idealfall. Ja. Ja, ich meine, es natürlich, sind natürlich viele andere Stufen und Dinge da involviert, aber du machst eine Vorhersage, das sollte es geben.
Hm. Dann guckt irgendjemand anders nach.
Detektor, der das dann auch, wo du endlich die technischen Möglichkeiten hast, das zu tun, ja, baust du einen Detektor, der das detektieren können sollte,
und dann
wenn deine Theorie stimmt, dann drehst du ihn auf und bam, ja, da ist es. Schon cool.
Aber das ist, was man halt nicht sieht, sind die Fehlschläge bis dahin.
Ja, natürlich. Genau. Hat ja auch 100 Jahre gedauert. Ziemlich genau übrigens. Ne?
Ach.
Das ist ja von Einstein vorhergesagt. Ich glaube 1915, ne? Seiner, oder 1916. Uiuiui. Muss man nachschauen. 16. War 99 Jahre, ne? Also ja. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie vorhergesagt, diese Gravitationswellen. Und knapp 100 Jahre später war es dann endlich soweit. Ja.
Ist das eigentlich irgendwie vermittelbar, was eine Gravitationswelle ist? Ich meine, wir reden darüber so, als könne man es anfassen, aber eigentlich ist das Ding doch extrem abstrakt, oder? Ist das visualisierbar? Also ich meine, man hat ja immer diese Idee
hörbar.
Von diesem schwarzen Teppich, ne, um jetzt Gravitation oder Raumzeit zu zeigen, hat man ja immer diesen Gummiteppich, wo man dann eine Masse reinlegt und das krümmt dann nach unten und alles andere dreht sich drumherum und so. Mhm. Gibt es sowas auch für Gravitationswellen? Man kann es hören?
Man kann es hören, ja. Also man kann sie natürlich nicht hören, weil sie viel zu schwach sind, ja. Diese Wellen. Aber es ist im Grunde, man kann sich schon ein bisschen fast wie eine Schallwelle vorstellen. Also eine Schallwelle ist natürlich komprimierte Luft. Ja, ja. Klar, das ist nicht komprimierter Raum. Aber
nicht?
Von der Vorstellung
her. Warum ist es nicht komprimiert? Und es muss doch komprimierter Raum sein.
Na, die Gravitationswelle ist komprimierter Raum.
Ja, ja.
Genau.
Ja.
Und die Schallwelle ist komprimierte Luft im Raum.
Was heißt das denn eigentlich für die Zeit? Das heißt doch auch, dass die Zeit nichts ist, was, na, natürlich ist ja nicht konstant, hat Einstein ja schon gesagt.
Ja,
und also auf dem Wellenberg ist die Zeit ja anders als im Wellental.
Weil der Raum ein bisschen komprimiert ist.
Oder?
Dass dann die Zeit auch anders vergeht.
Oder habe ich gerade einen Denkfehler? Also wenn du, ne?
Dass es quasi eine Raumzeitwelle ist im Grunde. Ich meine, sie bewegen sich auch mit Lichtgeschwindigkeit.
Ja.
Durch den Raum, ja.
Also ach, ist das herrlich, ohne Ahnung über solche Dinge zu sprechen.
Vor allem, super. Weil da kommt man dann einfach echt in Gebiete, wo man einfach halt dann wirklich
wahrscheinlich
keine
ist
Ahnung
es aber
mehr.
Auch egal, was auf dem Wellenberg und dem Wellental passiert, weil also zumindest für die Diskussion jetzt, weil sich das langfristig ja sowieso egalisieren wird.
Wieder ausgleicht.
Gravitation ist ja doch eine recht langfristige Angelegenheit. Was auch
ja,
ein schöner
Sendungstitel ist. Die Gravitationswelle, die war auch schon lang unterwegs, ja. bis sie bei uns angelangt ist. Also es ist ja auch eine, wenn du sagst Wellenberg und Wellental, es ist nicht eine Welle wie eine Lichtwelle, die quasi die man sich so als Wellenberg und Wellental vorstellen kann, sondern es ist tatsächlich wie eine Schallwelle,
ja.
eine Verdichtungswelle. Ja?
Okay.
Also es ist eine leicht andere Art von Welle, die jetzt in dem, naja, man kann sie natürlich schon auch so in einem Diagramm aufzeichnen, dass sie einen Wellenberg und ein Wellental hat, aber es ist nicht diese Art von Welle, wie sie eine Lichtwelle ist. Ja.
Aha.
Aber ich meine, diese Wellen, diese Gravitationswellen sind total absurd klein, absurd omnipräsent, ja. Mhm. Aber was da eigentlich passiert ist bei dieser ersten Detektion, ja, bei dieser Gravitationswellendetektion, waren ja zwei große schwarze Löcher, also nicht diese supermassiven schwarzen Löcher in Galaxienzentren, sondern schon so schwarze Löcher, die mal Sterne waren, ja, von ungefähr 30 mal der Masse der Sonne jeweils, sind miteinander verschmolzen. Und zwar 1,5 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Ja.
Ja.
In einer fernen Galaxie. Und diese Vibrationen im Raum quasi, waren 1,5 Milliarden Jahre bis zu uns unterwegs. Und die werden natürlich auch schwächer, diese Wellen, wenn sie da so lange unterwegs sind und bis sie bei uns waren. Und wenn du dir jetzt diesen Wellenberg irgendwie vorstellst, die Höhe dieses Wellenbergs, also die Komprimierung des Detektors, war ungefähr 1/100 von einem Protonendurchmesser.
Ja.
Dass
man das überhaupt messen kann, ist schon Wahnsinn. Ja, ja, genau.
Es ist dieser 4 Kilometer lange Arm von diesem Interferometer, ja, wo man das Licht durchschickt und dann ist ein Spiegel in der Mitte und dann wird das Licht aufgespaltet und wieder zusammengeführt. Ja, das heißt, die Wellen werden überlagert.
Aha.
Und das misst einfach die Distanz dieses Tunnels, ja, die Länge des Tunnels. Und wenn da jetzt eine Gravitationswelle durchrauscht, dann wird das ein bisschen gedehnt und gestaucht.
Ja.
Ja, und diese Dehnung und Stauchung von diesem 4 Kilometer langen Tunnel war 1/100 von einem Protonendurchmesser. Das ist unfassbar. Das ist, wenn man das auf den nächsten Stern, um nächsten Nachbarstern umlegt, 4 Lichtjahre entfernt, ist das die Breite eines menschlichen Haares.
Immerhin. Was man am ausgestreckten Arm schon nicht mehr sehen kann. Also das ist ja.
Ja, ist unfassbar. Ja.
Was genau, also wie ich messe, hast du gerade erklärt. Aber was genau messe ich? Was sehe ich? Sehe ich, also was ist genau, also was ich meine, was genau ist der Erkenntnisgewinn?
Naja, ich sehen weiß, tut man es ja eben nicht.
Ja, naja, klar. Aber ich weiß, dass diese beiden schwarzen Löcher vor beziehungsweise in 1,3 Milliarden Jahren zusammengestoßen oder verschmolzen sind. Kann ich darüber hinaus noch irgendwas anderes ableiten aus den Daten, die daraus fallen? Oder weiß ich nur, dass es ein Ereignis gegeben hat?
Man kann extrem viel daraus ableiten. Du kannst wenn du fragst, was man da detektiert, ja, ich kann es dir vorspielen. Man kann sie natürlich jetzt nicht mit unseren Ohren hören, aber dieses Signal hat eine Frequenz, die im hörbaren Frequenzbereich des menschlichen Ohres liegt, ja. Also es ist zwar eine Gravitationswelle, also eine Verdichtung des Raums und nicht der Luft, aber wenn ich jetzt eine Schallwelle mit genau der gleichen Frequenz hernehme, dann wird sich das so anhören.
Warum höre ich zwei unterschiedliche Signale? Also warum höre ich einmal das Herzklopfen und einmal das Blip?
Ja, das Herzklopfen ist das Original.
Ja.
Und dann haben sie sich gedacht, ui, das ist ein bisschen zu tief.
Ah,
das tun wir nochmal ein bisschen transponieren und haben einfach die Frequenz hochskaliert, damit man es noch besser hört. Ja.
Mhm.
Und diese Art von Signal nennt man ja auch Chirp-Signal, also zwitschern, ja, wie ein Vogelgezwitscher, und vielleicht hat es in der ganz tiefen Frequenz nicht so gut zum Vogelgezwitscher gepasst.
Verstehe.
Ein Chirp-Signal ist einfach ein Signal, das höher wird, ja, also ein Signal, das seine Frequenz erhöht. Und was man da tatsächlich hört, sind die Vibrationen des Raums, die durch das einander umkreisen der schwarzen Löcher entstehen. Ja?
Mit anderen Worten, hätten wir kein Vakuum, sondern wäre das Universum voller Luft, würden wir genau das aus allen Richtungen ständig hören. Oder genau sowas. Es würde die ganze Zeit fump, fump, fump machen.
Fump, fump, überall die ganze Zeit.
Und unser Gehör hätte sich so entwickelt oder unser Gehirn, dass das rausgerechnet würde oder rausgefiltert würde.
Ich weiß nicht, ob es mit unseren Ohren funktionieren würde oder ob man dann nicht auch irgendwie 4 Kilometer lange Ohren bräuchte. Aber es ist tatsächlich die Frequenz dieser Gravitationswellen, ja? Also es ist das Gewackle, das Gewobble des Raums passiert mit dieser Geschwindigkeit. Das waren, was war es? Ich glaube 75 Hertz. Das heißt, das bedeutet, dass sich diese schwarzen Löcher 75 Mal pro Sekunde umkreist haben. Ja. Also es war dann die Frequenz war die doppelte, weil es ist quasi bei jeder Umkreisung macht's bei einer halben Umkreisung erzeugt eine Welle, ja. Aber man hört da dieser Ton ist quasi die Entsprechung von zwei schwarzen Löchern, die sich genauso oft umkreisen, ja, wenn das Sinn macht. Ich meine, das ist verrückt, oder? Muss man vorstellen, zwei schwarze Löcher mit jeweils ungefähr 30 Mal der Masse der Sonne.
In so einem Tempo, ja.
Einander 75 Mal pro Sekunde. Ja, und alles, was du hörst, ist brrpp. Und dieses Hochgehen am Ende ist dieses sich einander nähern, ja. Die spiralisieren quasi aufeinander zu, umkreisen einander. Die haben einander schon ungefähr 10 Milliarden Jahre friedlich umkreist, ja. Und dann ganz zum Schluss, das ist 0,2 Sekunden war dieses Signal, ja. Das waren die letzten 0,2 Sekunden im Leben dieser beiden separaten schwarzen Löcher, bevor sie dann zu einem schwarzen Loch verschmolzen sind, ja.
Gut.
350 Kilometer, Entschuldigung, ich muss jetzt nur Zahlen raushauen, weil das irgendwie so arg ist. 350 Kilometer waren diese beiden schwarzen Löcher voneinander getrennt.
Das ist nicht viel.
Das ist nicht viel, ja.
Vor allen Dingen in so galaktischen Maßstäben.
Ja, genau. Und all das kann man aus diesem Signal ableiten, ja. All diese Daten, weil es eben so eigentlich gar kein komplexes Ding ist, ja. Es ist vom Konzept her, ist es eigentlich gar nicht so kompliziert, diese Gravitationswelle, ja. Und von dem, was sie auch bedeutet und was man daraus ableiten kann, ja. Es ist einfach nur die Detektion so irrsinnig schwierig, weil die Gravitation so eine irrsinnig schwache Kraft ist im Grunde und drum diese Wellen so mini, 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 mini klein sind. Ja.
Ja.
Das ist das Ding.
Das haben wir jetzt gesehen, beziehungsweise gehört oder detektiert. Mhm. Das meinte ich mit meiner Frage. Das ist, was wir gesehen haben. Aber können wir irgendwie noch andere Dinge sehen, weiß ich nicht, die auf dem Weg liegen? Dass die Gravitationswelle nochmal irgendwo gebrochen wird und schäumt oder sowas, weil ein wie auch immer geartetes Objekt im Weg gelegen hat oder so. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Ist das auch eine Möglichkeit, die wir messen können? Oder können wir nur diese Ereignisse selbst damit messen?
Es ist natürlich so, dass das ist ja auch genau das, was mit Licht passiert, ne? Dass es auf dem Weg, wenn da was dazwischen ist, ja. Also die meisten Dinge, die wir da draußen sehen, sehen wir, weil nichts dazwischen ist, ja. Aber wenn etwas dazwischen ist, wie zum Beispiel der Staub vor einem Stern, ja, dann kann ich die Eigenschaften von dem Staub ja dadurch ableiten, dass ich das Licht genau untersuche, wie es durch diesen Staub durchgegangen ist. Und das wäre natürlich naheliegend, dann zu vermuten, dass mit Gravitationswellen was Ähnliches passieren könnte, ja. Die Sache ist aber die, dass unser Verständnis von diesen Gravitationswellen und unsere Detektionsmöglichkeiten sind doch noch recht rudimentär. Und da ein Signal quasi auseinanderzuklauben von verschiedenen Ereignissen, die irgendwo unterwegs passiert sind, ich glaube, das ist noch ziemliche Zukunftsmusik. Heißt aber nicht, dass das nicht passieren kann. Also er redet schon, ich rede schon mal wieder so wie die Blinden von der Farbe, sagt man dann. Ne? Ja. Auch keine Ahnung, ja, in Wirklichkeit. Aber warum sollte das nicht passieren in Wirklichkeit? Ja? Der Unterschied ist halt auch noch, dass diese Gravitationswellen ja nur dann detektierbar sind, wenn das Objekt extrem kompakt ist und die Beschleunigungen extrem hoch sind. Ja. Ja? Also wenn ich jetzt auf meinem Fahrrad um die Kurve fahre, dann erzeuge ich rein theoretisch auch Gravitationswellen.
Ja.
Aber nur, weil halt die involvierten Massen und Beschleunigungen so gering sind die Gravitationswellen nochmal unfassbar geringer, also eigentlich gar nicht mehr da. Ja.
Ja.
Das heißt, es könnte sein, dass zwischen uns und dem schwarzen Loch Merger da, dem doppelschwarzen Loch, dass da dann noch irgendwie was anderes, noch ein anderes schwarzes Loch da dazwischen ist oder wie auch immer. Ja. Es müsste ein anderes extrem kompaktes und arges Objekt sein, was da dazwischen ist. Aber ich glaube, das ist im Moment noch, das steht jetzt noch nicht so im Vordergrund. Das ist, ja, Zukunftsmusik. Aber es ist auf jeden Fall ein Fenster, das sich geöffnet hat, das ungeahnte Möglichkeiten mit sich bringt, ja. Und ganz andere Phänomene ja auch, ja. Also du bist irgendwie viel näher dran, ja, weil du den Raum selbst, du bist viel näher am Ursprung dieses Phänomens, sagen wir mal, dran, ja, weil du die Auswirkungen auf den Raum selber detektieren kannst und nicht quasi über den Umweg des Lichts gehen musst.
Ja. Das ja dann zwischenzeitlich auch schon wieder einen Umweg genommen hat, weil es an irgendwelchen riesigen Massen vorbei musste.
Total. Ja. Und vielleicht durch irgendwelche Staubwolken durchgeflogen ist und weiß Gott was, ja.
War das eigentlich schon das Thema der Sendung oder kommt das noch?
Naja, diese Gravitationswellen waren jetzt so eigentlich das Thema der Sendung, alles mehr klar. Oder weniger. Weil September, ne?
Ja.
Aber unfassbar faszinierend. Ein Fakt noch, ein Trivia, ja, für die nächste Cocktail-Dinner-Party.
Gravitationswellen.
Die Energie, die bei dieser Verschmelzung frei geworden ist, das, was wir vorhin gehört haben, ja, dieses Brrp, da war mehr Energie drin. Also eine Energie, es sind ungefähr 3 Sonnenmassen, ja, sind 3 Sonnenmassen an purer Energie frei geworden. Das klingt jetzt nicht so viel.
Naja, aber Moment mal, die Sonne, die versorgt uns auch schon seit 4,5 Milliarden Jahren oder so ähnlich mit Strahlung.
Ja.
Also
und hat nur einen kleinen Bruchteil ihres Wasserstoffvorrats bis jetzt angezapft, ja, genau.
Also
es ist mehr.
Es ist viel Energie.
Es ist mehr Energie als, oder in diesem kurzen Zeitraum, ja, in diesen letzten paar Millisekunden, ist mehr Energie frei geworden als alle Sterne in allen Galaxien des beobachtbaren Universums zusammen abgestrahlt haben.
In diesem Moment, in dem das passiert. Okay.
Genau. Das letzte kurze Stückchen dieses Mergers, ja. Wie die 2 schwarzen Löcher zu einem geworden sind, wurden diese 3 Sonnenmassen an Energie frei und wurden eben in Gravitationswellen umgesetzt, ja. Genau. Und das entspricht aber für diesen Zeitraum.
Ja.
Ungefähr einem 50-fachen oder so von der Energie, die in diesem Zeitraum von allen Sternen in allen hunderten Milliarden von Galaxien in unserem Universum freigesetzt worden ist.
Ja. Bei so einem Verschmelzen von 2 schwarzen Löchern, was wird denn da eigentlich noch freigesetzt außer Gravitationswellen? Gibt's noch irgendwas, was wir in anderen Spektralbereichen sehen können?
Also wenn es einfach nur 2 schwarze Löcher sind, die nicht die nicht Material noch um sich herum haben, ja? Also größere schwarze Löcher haben ja oft auch noch eine Akkretionsscheibe, wo Zeug von außen da noch hineinfällt oder so, ja. Wenn sie das nicht haben, dann erwartet man da eigentlich gar nicht wirklich irgendein beobachtbares Event, ja. Man hat ja von dieser ersten Detektion oder eigentlich von fast allen anderen Detektionen auch kein elektromagnetisches Gegenstück quasi gefunden. Ja? Also man hat da nichts, man sieht da nichts. Ja?
Das könnte aber doch auch daran liegen, dass es so weit weg ist.
Ja, und es liegt auch daran, dass man nicht genau weiß, wo das Ding war. Ja? Also das, man kann das nicht so genau pinpointen, wo dieses
Signal. Ja klar, ich bräuchte mehrere ja, Gravitationswellendetektoren, genau. Die weit genug auseinander liegen.
Ganz genau.
Um das zu triangulieren, ja.
Ganz genau. Und das ist aber bei, ich glaube, es war bis jetzt das, nur ein Signal, wo das gelungen ist. Das war dieser Neutronenstern-Merger. Ja, es war ein anderes, ich glaube 2017 oder 18 war das, ein anderes Signal, wo zwei Neutronensterne, also noch kleinere Objekte als diese schwarzen Löcher, miteinander verschmolzen sind. Und da hat glücklicherweise auch ein anderer Gravitationswellendetektor, nämlich der Virgo-Detektor, der ist in Italien, der europäische Detektor quasi, der blöderweise in 2015 offline war für Upgrades. Ja, aber dann später hat er dieses Signal genauso beobachtet und dadurch war schon eine räumliche Eingrenzung vom Ursprung dieses Signals möglich. Und dann wurde auch die resultierende Sternexplosion quasi beobachtet. Ja. Also da hat man dann in den darauffolgenden paar Tagen hat man dann natürlich alles drauf gerichtet, alle Teleskope. Ich glaube, es ist von irgendwie, was war das, 50 verschiedenen Observatorien dann nachgewiesen worden. Ja, das war dann einfach, eben wenn zwei Neutronensterne miteinander verschmelzen, gibt's eine, ja, riesige Explosion.
Sehr viel
kann man dann
Licht.
Noch sehen. Ja. Genau. Da geht ordentlich was ab, ja. Und ja, das ist auch das Worst-Case-Szenario, wenn man selber beobachten ist. Wenn gerade sowas passiert, so ein Event, Transient Event nennt man das auch, also ein Event, der schnell wieder vorbeigeht quasi, dann müssen alle Teleskope da irgendwie so schnell wie möglich drauf gerichtet werden und dann kannst du mit deinen eigenen Beobachtungen einpacken, ja. Dann musst du quasi dieses Objekt beobachten und hast Pech gehabt. Das ist irgendwie, ja. Da geht dann eine große Alarm los und alle sind irgendwie so. Nein, ist natürlich auch sehr spannend, klar, wenn sowas passiert. Ja.
Aber du musst halt deine laufende Beobachtung abbrechen, was im Zweifelsfall auch ein Problem ist, oder?
Abbrechen, ja. Richtig, ja. Wenn, also ja, kann manchmal ist es auch, kann man die dann auch später nachholen oder was auch immer, ja. Aber manchmal ist es dann, das sind halt die laufenden Beobachtungen quasi. Im Eimer. Aber ja, dafür hat man die Verschmelzung von zwei Neutronensternen beobachtet. Also es ist eigentlich auch ganz cool.
Stimmt, das ist ein okayer
ist ein okayer Grund, ja. Ja, genau. Aber das war eben dadurch, dass dieser andere Detektor das auch beobachtet, ne? Detektiert hat dieses Signal.
Ja, ich nenne das aber auch beobachten. Ich glaube
schon,
die,
ne?
Ja. Ich glaube die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die das machen, nennen das glaube ich auch beobachten oder sehen, ja. Oder? Ich meine, die reden ja sogar davon, dass wenn irgendeine elektromagnetische Wechselwirkung passiert, dass das eine Teilchen das andere gesehen hat.
Das stimmt. Man sagt ja auch irgendwie bei diesem ersten Bild von dem schwarzen Loch in M87, dass das erste, weil wir haben das schwarze Loch gesehen, erstes Foto und das waren natürlich Radiobeobachtungen.
Ja.
Also
da aber ich finde sehen ist ein sehr angemessener Begriff für das, weil letztendlich gucken wir ja hin, nur mit anderen Mitteln.
Ja, es ist eine Art, ja, es ist ein Detektor, ja, es ist und wir sind halt einfach so optische Wesen, wir sind so visuelle Wesen, das ist für uns, wir stellen uns das trotzdem vor natürlich gleich, ja, was wie das dann ausschauen würde und was man da sehen könnte oder so, ja? Klar. Ja.
Ja, da bin ich jetzt mal auf den Oktober gespannt. Also du hast die Latte hochgesetzt, Freundchen.
Nee, aber es gibt so viel Cooles, Unsichtbares da draußen. Ich meine, Gravitationswellen sind schon eigentlich ein ziemliches Highlight, ja, das muss ich schon zugeben. Aber von jetzt kann es nur noch einfacher werden, oder?
Ruth Grützbauch, vielen Dank.
Bitte gerne.
Und ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit.
redet, ist nicht tot.